Letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, ist ein guter Pastorenfreund von mir seinem Krebsleiden erlegen. Jetzt ist eine Autobiografie rausgekommen, ich habe gar nicht gewusst, dass es eine gibt. Sie steht übrigens auch bei uns im Bücherverkauf. Und dort drin habe ich zwei Sterbegeschichten gelesen, die er erlebt hat mit Leuten, wo mit wichtigen Leuten aus der Gemeinde, mit Vorbildern und Stützen aus der Gemeinde. Die erste lautet folgendermaßen: Meine Frau und ich hatten uns entschieden, unser drittes Kind abzutreiben, weil schon zwei Kinder für uns eine große Herausforderung waren. Ich habe bei jedem Abendmahl, also während 60 Jahren, Jesus um Vergebung gebeten. Ich habe mich so viel, ich konnte für die Kirche und die Mission eingesetzt, aber ich finde keinen Frieden. Diese Geschichte klagt mich täglich an. Da geht es um die vertikale Dimension von der Vergebung. Von der Vergebung, die Gott uns Menschen anbieten tut. Kann ich glauben, dass in dieser astronomischen Summe von 4,38 Milliarden Dollar, wo ich letzten Sonntag darüber geredet habe, dass dort jede einzelne von meinem Versagen drin enthalten ist? Lange das Blut von Jesus für meine tiefsten Abgründe und mein tiefstes Versagen? In dem Gleichnis aus Matthäus 18 begegnen wir dem König, der eben dem Diener, einem Bürger von seinem Land, die 4,38 Milliarden umgerechnet Dollar erlassen hat. Kurze Zeit später tut der Ex-Schuldner, jetzt Ex-Schuldner, begegnet einem Kollegen, einem anderen Bürger von dem Reich. Und auch der andere hat bei ihm Schuld und nicht wenig. Es sind 100 Denar, das bedeutet 100 Tagelöhne, ist auch eine rechte Schuld. Man darf das nicht kleinreden, ist auch eine rechte Schuld. Aber es ist 600'000 Mal weniger als die Schuld, die immer los worden ist. Und der Diener oder der Ex-Schuldner reagiert maximal unbarmherzig. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Eins müssen wir wissen, Schuld, die andere Menschen uns antun, ist immer um ein Tausendfaches kleiner als die Schuld, die Jesus uns vergeben hat, wenn wir dann Vergebung in Anspruch genommen haben. Das ist ein Grundsatz, ich glaube, den müssen wir mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Reaktion von dem König lässt nicht lange auf sich warten. Und das heißt dann ein bisschen später in dem Text hinein. Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Und das geht lang. Das ist mehr als lebenslange Verwahrung. Das geht 10'000 Jahre. Bei dem. Das war die Reaktion. Und Jesus schließt die Parabel mit einem sehr ernsten Satz, wenn er sagt: Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Sehr ein ernster Satz. Aber irgendwo sehen wir da die Abhängigkeit, die sich durch die Bibel zieht, das ganze Neue Testament von der Vertikalen zu der Horizontalen. Die Abhängigkeit, deren begegnen wir immer wieder, tut sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament durchziehen. So steht beispielsweise im Epheser 4, Vers 32. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist eines von diesen vielen Beispielen. Und der Zusammenhang, der ist so maßgebend. Die Erfahrung von Gottes Liebe, von dieser Liebe, die wir bei der Vergebung von unserer eigenen Schuld erfahren haben, ist Kraft und Motivation, um auch anderen Menschen, die uns schuldig geworden sind, zu vergeben. Die Unfähigkeit zu vergeben ist ein verräterisches Zeichen, dass wir selber Gottes unverdiente Vergebung und Barmherzigkeit nicht angenommen oder nicht verstanden haben. Was ist so stoßend an dem Bürger, dem Ex-Schuldner. Was ist zerstoßen an seiner Haltung? Ein Mann, der Diener ist und nur von der Barmherzigkeit vom König gelebt hat, verhält sich wie ein König anderen gegenüber. Wie ein König und Richter und sagt, ins Gefängnis mit dir. Zu einem Diener, zu einem Mensch, zu einem Mann, der ein Diener ist wie er. Ist völlig unpassend und unangebracht. Wenn wir über andere urteilen, versetzen wir uns an Gottes Stelle. Und wenn wir das tun, dann tun wir uns gegenseitig richten. Wir zahlen zu uns gegenseitig heim und verweigern die Vergebung. Und jetzt kommt ganz ein wichtiger Satz. Immer, wenn wir jemandem nicht vergeben, sind wir ein Diener, der sich wie ein König aufführt. Immer, wenn wir jemandem, einem Menschen nicht vergeben, sind wir wie ein König, sind wir wie ein Diener, der sich als König aufführt. Das ist das Grundproblem. Das Einzige, was uns davon abbringen kann, wenn ihr hört, ist der Blick auf die erstaunliche Liebe von dem König, der sich als Diener gegeben hat. Wir, die eigentlich auf der Anklagebank sitzen sollten, setzen uns auf den Richterstuhl. Er, der Herr, der zu Recht auf dem Richterstuhl vom Universum gesessen ist, hat sich auf die Anklagebank gesetzt und ist ans Kreuz gegangen. Ein gutes Beispiel für einen Menschen, der sich nicht wie ein König aufgeführt hat. Das ist so tief menschlich, sich so als König aufführen. Das ist so tief in unserem Egoismus, in unserem Stolz. Sich als König fühlen, als König aufführen. Ein Mann, der das nicht gemacht hat, ist der Josef aus dem Alten Testament. Der Josef war der Lieblingssohn von Jakob. Er hatte nochmal einen Lieblingssohn, der Benjamin, und hat noch 10 andere gehabt. Und aus dem Josef ist ein verwöhnter Schnösel geworden, der sich sehr, sehr selbstverliebt war. Seine Brüder hat das Fuchs, Teufels wild gemacht. Sie sind neidisch gewesen, haben ihn gepackt und in ein Loch geworfen. Und als eine Karawane vorbeikam, haben sie den Josef der Karawane verkauft und der hat ihn auf Ägypten gebracht und der ist auf Ägypten gekommen. Dort hat der Josef mal ziemlich unten durch müssen und an seinem Charakter ist geschliffen worden. Bis er an den Punkt gekommen ist, wo er Gott als seine Stärke vertraut hat. Und er ist neben dem König zur führenden Regierungsautorität in Ägypten geworden. 20 Jahre später, wo das passiert ist, 20 Jahre später, hat es eine Hungersnot gegeben in der ganzen Region dort unten. Und die Brüder haben kein Essen mehr gehabt und sind auf Ägypten gegangen, weil es dort noch zu essen gegeben hat. Und der Josef hat das verwaltet, sind zum Josef gekommen. Der Josef hat sofort kennt, seine Brüder. Die Brüder haben ihn nicht gekannt nach 20 Jahren. Und Josef hat sich auch nicht gerade zu erkennen gegeben. Erst einige Zeit später gibt er sich zu erkennen und dann haben die Brüder natürlich große Angst und haben den Eindruck, jetzt wird das Unrecht, das sie zu haben, jetzt müssen sie zahlen dafür. Für das Unrecht, das sie zu haben. Und jetzt, wenn wir Mühe haben zum Vergehen, jetzt können wir etwas lernen. Vom Josef können wir extrem viel lernen. Oder meine Bibel schnell. Genau. Und zwar das Erste ist, der Josef hat genug Demut gehabt, um zu vergehen. Er sagt, aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir, bin ich etwa an Gottes Stelle. Gehört ihr da? Bin ich etwa der König? Bin ich etwa der, der das Recht hat zu urteilen über euch? Das ist die Aussage von Josef, der zweithöchste Regierungsautorität war in Ägypten. Er identifiziert sich mit seinen Brüdern als Mitsünder. Er sagt, ich bin doch auch nicht besser. Ich bin doch auch 100% auf die Gnade angewiesen. Faszinierend. Wenn wir unversöhnlich bleiben, dann sind wir uns nicht im Klaren, was Gott für uns tun hat. Ich habe letztens einen Bericht gelesen oder gehört, wo ERF Talk, ihr werdet es nächste Woche den auch mitbekommen im Wochenmail, einen Link dazu, wo eine Frau einen alkoholkranken Vater hatte und sehr stark verletzt worden ist als Kind, die ganze Zeit durch. Sie ist mit 18 ausgezogen. Und dann, weil Groll bitter macht in alle Lebensbereiche hinein, ist sie auch krank geworden, Depression bekommen. Und dann ist ihr gesagt worden, hat mir gesagt, Gang zu deinem Vater, tu jetzt mal, du dein Leben in Ordnung bringen. Gang zu deinem Vater und bitte ihn um Vergebung, dass du ihn nicht als Vater akzeptiert hast. Was? Ich, der das ganze Leben lang verletzt worden bin, geht voll gegen deinen eigenen Stolz. Ich, der das ganze Leben lang verletzt worden bin, soll zum Vater gehen und um Vergebung bitten, dass ich ihn nicht als Vater angenommen habe. Und sie ist gefragt worden in dem Talk, ist denn das nicht falsch? Gibt man denn nicht dem Vater so quasi den Eindruck, dass er recht gehandelt hat? Und die Frau hat gesagt, die junge Frau, anfangs 20, wenn ich meinem Vater nicht vergib, dann stelle ich mich über ihn. Aber wir sind auf der gleichen Ebene, wir sind beide auf Gottes Gnade angewiesen. Und das hat ihre Kraft gegeben, diesen Schritt zu machen. Und daraus ist eine Versöhnungsgeschichte geworden. Zuerst genug Demut, um zu vergehen. Es braucht Demut und es schlägt unserem Stolz frontal ins Gesicht. Das Vergehen. Das ist nicht einfach. Das Zweite ist, und das habe ich heute Morgen noch gemerkt, und das finde ich sehr cool, es ist die Tageslosung von heute. Was heisst, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Der Josef hat nebst dem, dass er genug Demut gehabt hat, zum Vergehen, hat er genug Gutes erlebt, um zu vergehen. Er hat das Böse ansprechen. Er hat gesagt, die haben Böses gemacht mit mir. Er hat es nicht unter den Tisch wischen. Er hat gesagt, die haben Böses gemacht mit mir. Aber Gott hat mir so viel Gutes gegeben. Ich habe so viel innere Gutheit, Reichtum bekommen, die ihr nicht antasten könnt. Dass ich euch vergeben kann. Je mehr wir aus der Freude raus darüber leben, dass Gott uns vergeben hat, desto schneller können wir anderen Menschen vergeben. Genug Gutes erlebt, um zu vergeben. Und dann kommt der dritte Schritt. Schlag auf Schlag. Jeder Vers ist irgendwie voller Reichtum da. Im nächsten Vers heißt es, habt also keine Angst, ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. Das ist der Schritt in die Wiederherstellung, in die Versöhnung hinein. Josef zeigt da, was es bedeutet, zu vergeben. Josef vergeltet Böses mit Gutem. Vergehen bedeutet, jemanden so zu behandeln, wie Gott ihn auch behandeln will. Kommen wir zur zweiten Sterbebettgeschichte. Aus der Kirche. Menschen, die das Leben lang in die Kirche gegangen sind. Die als Vorbilder gegolten haben in der Kirche. Eine alte Frau erzählt mir, wie sie innerhalb des kirchlichen Umfelds mehrfach als Teenager vergewaltigt wurde und dies niemandem, auch nicht ihrem späteren Mann, erzählen konnte. Sie fühlte sich nicht nur schmutzig, sondern, obwohl sie ausgeliefertes Opfer war, auch schuldig. Klassiker, oder? Absoluter Klassiker. Aber schlimm. Schlimm, wenn man im Sterbebett solche Geschichten noch, sich noch mal damit befassen. Und wir wünschen uns von ganzem Herzen darum Monate des Vergebens. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass da innen niemand auf dem Sterbebett merkt, da sind Sachen da, da ist noch Groll da, da sind Sachen da, die nicht vergeben sind. Und sich dann noch mit diesen Sachen mal befassen, weil das macht das Leben kaputt. Wir wünschen uns, dass das nicht passiert. Und ich flehe dich an, nimm keine solche Geschichten mit ins Sterbebett, aufs Sterbebett. Pack sie jetzt an. Die christliche Vergebung beinhaltet drei grundlegende Dimensionen. Die vertikale Dimension, die ist die Vergebung, die Gott uns gewährt. Und dann die innere Vergebung. Ist da die Vergebung, die ich jedem anbiete, der mir schuldig geworden ist. Habt ihr das gehört? An jedem, der mir schuldig geworden ist, biete ich das an. Egal, was passiert ist. Und die dritte ist die horizontale, das ist die Versöhnung, die Wiederherstellung der Beziehung, auch das Schaffen von Gerechtigkeit. Letztes Mal ist es um die erste Dimension gegangen, um die vertikale, heute geht es um die zweite, um die innere Vergebung. Und nächstes Sonntag geht es um die Versöhnung. Wie können wir denn, wie kann denn Wiederherstellung passieren? Und ich weiss natürlich, dass ich so eine Geschichte, wenn ich so eben erzählt habe, von dieser Missbrauchsgeschichte, dass ich dem heute nicht gerecht werden kann, wenn ich einfach sage, es geht um die innere Vergebung. Es muss dann weitergehen. Ich habe gestern Geschichte, ich habe kürzlich eine Geschichte gehört. Und ich glaube, das ist auch so ein Klassiker, wo ein Mann in eine Familie gekommen ist, war der Onkel gewesen, und hat Missbrauch betrieben bei den Kindern, die es dort gegeben hat. Ist in einer christlichen Kirche, in einem christlichen Kontext. Man hat aber nicht darüber geredet, sondern hat den Mann wieder weggegeben in eine andere Familie und dort ist genau das Gleiche passiert. Das darf nicht passieren. Aber wir reden nächstes Mal über solche Geschichten. Und da, was ich heute sage, mag zynisch wirken auf Missbrauchsopfer beispielsweise, wenn ich jetzt über innerliche Vergebung rede. Aber nimm die Predigt mit dem Nächsten zusammen, mit dem nächsten Sonntag unbedingt. Und mit den Letzten vor allem auch. Weil die drei Dimensionen, die hängen so eng miteinander zusammen. Es wird nie können Versöhnung, es wird nie können Wiederherstellung stattfinden, wenn nicht innere Vergebung passiert ist. Wir werden nie können innere Vergebung den Menschen anbieten, wenn wir nicht die Vergebung von Gott in Anspruch nehmen. Das fängt alles mit dem an. Das gehört einfach zusammen. Vergeben bedeutet den Verzicht auf Vergeltung und Bereitschaft zur Versöhnung. Und beinhaltet folgende Schritte. Ihr seht das da vorne in dieser Aufzählung. Das erste ist, Unrecht wahrheitsgemäß und als tatsächlich falsch und strafwürdig zu bezeichnen. Das ist das, was der Josef gesagt hat. Ich habe Böses an mir tun. Nicht unter den Tisch. Auch nicht entschuldigen. Übrigens, entschuldigen und vergeben, das ist ein riesen Unterschied. Wir sind so schnell dabei, dass wir sagen, hey, Entschuldigung. Wisst ihr, was Entschuldigung heisst? Das heisst, man tut sich so ein bisschen rechtfertigen von seinen Taten und sagt, du, eigentlich kann ich es gar nicht so wollen. Und tut sich ein bisschen unter den Tisch wischen, so dass dann am Schluss Vergebung gar nicht mehr nötig ist. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit jüngeren Leuten unterwegs bin, wenn es um Eltern geht, um Elternbeziehung, Klärung von der Elternbeziehung, wo so etwas Wichtiges ist, wo immer Schuld auch passiert und wo immer Vergebung notwendig ist, dass oft Kinder sagen, ja, weißt du, sie haben es ja gut gemeint. Wenn du sie kennst, den Hintergrund, wie sie aufgewachsen sind, sie hätten gar nicht anders können. Das ist Entschuldigen, das bringt dich nicht weiter. Entschuldigung bringt dich nicht weiter. Vergehen heisst, die Tatsache ins Auge schauen, der, der verletzt hat, der, der falsch gelaufen ist, ins Auge schauen und nicht kleiner machen. Unrecht, wahrheitsgemäß und tatsächlich als falsch und strafwürdig zu bezeichnen. Das Zweite ist, sich mit dem Täter als Mitsünder zu identifizieren. Bin ich denn an Gottes Stelle? Bin ich an Gottes Statt? Ich bin doch auch kein König. Ich bin doch ein Diener, ich bin doch ein Bürger wie du und ich, wie wir beide. Und das Dritte ist, der Täter aus der persönlichen Verpflichtung zur Wiedergutmachung entlassen, indem ich die Schuld selber begleichen tue. Und das ist der Schritt von der Vergebung. Und der ist brutal. Der ist brutal. Und dann der nächste Schritt, aber der kommt, wie gesagt, nächstes Mal auf Versöhnung und Wiederherstellung arbeiten. Ich möchte noch etwas über das Leiden und über den Preis reden, der Vergebung kosten kann. Jesus sagt, dass jede Person, die in einen Konflikt involviert ist, automatisch zuständig ist, um den Vergebungsprozess zu starten. Ich lese zwei Verse vor, wo wir Gegensatz wirken, wenn man es erstmal so liest. Und zwar aus Matthäus 5, Vers 23, dort steht Folgendes. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, dann muss ich übersetzen auf unsere Zeit, wenn du dran bist, um eine geistliche Übung zu machen, um Beziehung mit Gott zu pflegen, am Morgen beispielsweise, wenn du das am Morgen machst, wie auch immer. Also bevor du irgendwo die Beziehung mit Gott bewusst pflegen tust, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, also jemand anders gegen mich, wo ich vielleicht schuldig geworden bin, aber vielleicht habe ich es nicht einmal gemerkt. Aber ich merke, jemand hat etwas gegen mich. Dann lasst eure Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott eure Opfer da. Das ist sehr erst, also wenn jemand etwas gegen mich hat und ich spüre, jemand hat etwas gegen mich, wie ich mir raus oder irgendetwas, gang auf ihn zu. Das Zweite ist aus Markus 11, Vers 25. Und wenn ihr beten wollt, und wieder, also wenn ihr die Beziehung pflegt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Also auf beide Seiten. Wenn ich involviert bin in einem Konflikt, dann kann ich mich nie daraus finden und sagen, ja, der andere ist schon schuld. Der andere hat sich versündigt an mir oder der andere ist schuldig geworden an mir. Das ist keine Entschuldigung. Und stellen wir mal vor, wir alle würden uns an das halten. wer hätte Paradies auf Erde? In dem Umfeld wäre Paradies auf Erde. Und ich glaube, die Verse sollten wir ernst nehmen. Die Aufforderung ist, dass unabhängig davon, die Aufforderung von der inneren Vergebung ist, unabhängig davon, ob der Schuldner bereut oder mich um Vergebung bitten hat oder nicht. Unabhängig von dem. Unabhängig sogar von dem, ob er seine Tat wiederholt. Soll ich vergeben? Innere Vergebung. Vergebung ist eine Entscheidung, die ich treffe, auch wenn die Tat wiederholt wird. Das ist schon, wie sagst du dem, scharfer Back. Und das Vergehen da in Markus 11, Vers 25, wo wir vorher gesehen haben, der Vers, dort ist Vergebung, vergebt einander, ist im Präsens, Imperativ, das ist die stärkste Betonung, dass es gemacht werden soll. Wenn gegen uns gesündigt wird, dann verlieren wir etwas. Immer. Wir verlieren etwas. Wir verlieren Glück, wir verlieren Ansehen, wir verlieren den inneren Frieden, Beziehung, Chancen vielleicht oder etwas anderes. Immer, wenn Unrecht passiert, kommt die Schuld dazu. Wir werden schuldig aneinander. Und es gibt keine Möglichkeit, damit umzugehen, ohne zu leiden. Entweder lassen wir den anderen leiden, oder wir leiden, indem wir vergehen. Aber es ist immer ein Leiden. Es geht nicht anders. Entweder lässt man den Schuldner zahlen, indem man ihn so lange verletzt, bis man das Gefühl hat, dass die Sache wieder einigermaßen ausgeglichen ist. Oder man zahlt selber und vergibt und trägt den Schmerz selber. Wenn wir vergehen, und die Bibel sagt, wir sollen vergehen, dann entscheiden wir uns. Nein, wo bin ich? Vergebung ist immer emotional teuer, das wäre noch wichtig. Ja. Es kostet uns immer etwas, Vergebung ist immer emotional teuer. Man kann es vielleicht immer wieder vergleichen mit dem, ich habe letztes Mal das Beispiel gebracht, wenn wir unser Auto gehen, damit ich mit ihm in die Ferien gefahren wird und wenn es einen Schaden gibt, dann kann ich nachher sagen, ja, ich vergib euch, aber jemand muss zahlen. Und so ist es immer. Wenn wir an einer sündigen, es gibt immer einen Schaden, wo jemand zahlen muss. Immer. Mehr halt vielleicht auf der emotionalen Schiene oder wo auch immer. Wenn wir vergehen, dann zahlen wir die Schuld selber. Und das, ich habe wieder drei Punkte da, die sich zeigen, was es bedeutet, die Schuld selber zu zahlen. Der erste Punkt ist, wir entscheiden uns, den Verursacher nicht direkt zu schädigen. Wir entscheiden uns, den Verursacher nicht direkt zu schädigen. Auch nicht in dem Sinn, dass man mit anderen so ein bisschen unter dem Vorwand, um ihn warnen, über ihn redet, über das, was er gemacht hat, auch nicht unter dem Vorwand, dass ich jetzt irgendwie Trost brauche, weil er so böse ist zu mir und so weiter, so seelsorgliche Vorwand, überhaupt nicht. Das Zweite ist, wir lehnen es ab, schlecht über den Menschen zu reden, der uns Schaden zugefügt hat. Wir reden nicht schlecht über ihn. Und das Dritte ist, wir versagen uns den negativen Gedanken, die immer wieder aufkommen möchten. Wir versagen uns von dem Video, das vielleicht immer wieder aufkommen möchte, wo die Schuld oder das wieder abgespielt wird. Wir versagen uns dem. Letzten Sonntag hat mir jemand gesagt, ich habe zwar vergeben, aber ich habe nicht vergessen. Es geht nie darum, zu vergessen. Liebe Leute, es geht nicht darum, zu vergessen. Also selbst Jesus sagt im Hebräer, sagt, ich will ihrer Schuld nicht mehr gedenken. Jesus sagt nicht, ich habe es vergessen. Wenn wir meinen, haben wir da falsche Vorstellungen und denken, ja, wenn ich richtig vergeben habe, dann denke ich noch nicht mehr dran. Das stimmt doch nicht. Es kann ja einen Einfluss auf unser ganzes Leben und es kann unser ganzes Leben beeinflussen. Aber es bedeutet, wie es da steht, indem wir uns den negativen Gedanken versagen. Das ist es. Dass wir es wegweisen. Vergebung gewährt man, bevor sie empfunden wird, oder bevor eine Einsicht beim Täter da ist. Wir versprechen, diese drei Sachen entschieden zu versagen. Für den Schadensverursacher zu beten und uns zugleich bewusst sein, dass auch wir selber nur aus der Gnade von Gott leben. Was passiert, wenn wir nicht vergehen? Die amerikanische Schauspielerin, Carrie Fisher, hat folgenden Satz gehabt. Ich weiß nicht, ob es wirklich sie war. Ich habe gehört, der Nelson Mandela hat den gleichen Satz auch gesagt. Ich weiß nicht, wer original ist. Groll ist, als würde man Gift trinken und dann darauf warten, dass die andere Person stirbt. Also Groll ist ja nicht vergeben. Wenn wir nicht vergehen, liebe Leute, wir schaden uns immer selber. Wir bringen uns selber ins Gefängnis vom Nicht-Vergehen. Und Groll lässt ein Gift in unserem Leben ausströmen, das in jeden Lebensbereich hineingeht. Ich habe vorhin erzählt von dieser Frau, die ihr auch hören könnt, nächste Woche, die Depression gehabt hat, in eine Depression hineingekommen ist. Nicht-Vergehen hat einen hohen Preis. Machen wir es doch nur schon wegen uns selber. Es ist eine schlechte Motivation. Ich weiß, eigentlich geht es um etwas anderes. Eigentlich geht es darum, dass ich weiß, dass Jesus mir vergeben hat und ich darum das mache. Aber wenn man selbst schon nicht könnte, vielleicht und es schwerfällt, machen wir doch wenigstens uns selber zu lieb. Unserer Gesundheit zu lieb. Vergeben wir. Und werden uns vielleicht erst später wieder bewusst, dass ja Jesus mir auch alles vergeben hat. Verlassen wir das Gefängnis vom Nicht-Vergehen. Indem wir den Preis für die Sünde selber zahlen, folgen wir Jesus nach auf dem Weg, wo er gegangen ist. Sind die letzten Worte, die er am Kreuz gesagt hat, oder eine von den letzten Worten, haben gelautet: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Art und Weise, wie Jesus vergeben hat. Das war kein Reue herum. Das war kein Bitte um Vergebung. Aber Jesus hat vergeben. Aus eigenen Stücken. Das ist unser Vorbild. Am Kreuz hat Gottes Liebe seiner eigenen Gerechtigkeit Genüge tun, indem er selber gelitten und Strafe auf sich genommen hat. Vergehen gibt es niemals, niemals ohne Leiden. Niemals ohne Nägel, ohne Schweiß und Blut. Niemals. Ja, Vater im Himmel, es macht mich traurig, so Geschichten zu lesen, wo langjährige Christen mit sich tragen. Das macht mich mega traurig. Und Vater, ich möchte stellvertretend eine Buße tun für uns, die wir manchmal vielleicht nicht checken. Einfach nicht checken, was du für uns tun hast. Dass die riesige Schuld, die du uns erlassen hast, dass die alles andere bei weitem überragt und einschließt. Vater, mach uns durch den Sohn Jesus Christus neu gross, was du für uns tun hast. Bitte im Namen von dem Sohn Jesus Christus. Amen.